höre es nicht. Dann muss es sein.
Ja, wir sind im Zug.
Ja, sie kommt gleich. Sie kümmert sich um die Kritik. Ja.
Sie kommt dann zugleich.
Vielleicht noch eins dazu, das mir so eingefallen ist. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt darin, dass wir das mit unserem an das räumliche und zeitliche gewohnten Begriffen gar nicht beschreiben können, zugleich, also was da passiert oder so. Es ist immer, also es zieht sich eigentlich diesen Begriffen, die doch sehr stark geprägt sind, diese Vorstellungen im Raum und in der Zeit, im Nacheinander. Weil da etwas, also da wird eigentlich umgestülpt. Also Raum löst sich völlig auf und Zeit, also Zeit löst dann nicht mal ablegen da an der Tür.
Zeit, ja, die Zeit entsteht, indem wir das Jetzt andauern und fortan verlieren. Das nennen wir Zeit. Ja, wenn wir das Jetzt verlieren. Und natürlich, Raum ist auch eine Idee. Sieht man an der Entwicklung der Malerei, sehr eindeutig. Wir haben jetzt Folgendes, dass so um 13:30 gebe ich das, ja, was gebe ich dir? Das Wort.
Das Fahren.
Das Hören. Ich gebe das Hören an Ivan und bis dahin möchte ich etwas ausführen, was für die Kunst, besonders für die bildende Kunst, mir wichtig zu sein scheint. Und das ist Folgendes. Die sinneswahrnehmbare Welt, von der ich das Hörbare herausnehme. Aus dem Grund, dass ich schon erzählt habe, weil das etwas ganz anderes ist. Darf ich dazu noch zwei Worte sagen? Deshalb ist auch diese ganz, ganz geheimnisvolle Beziehung zwischen Hören und Sprechen, Hören und Singen, und das, also Hören und die seine Beziehung des Hörens zu den Sprachorganen. Dass die Sprachorgane immer mitmachen, was wir hören, soweit wir halbwegs normale Menschen sind, wo sie das nicht mitmachen, da gibt es sofort Probleme. Bei Kindern, bei denen die Sprachorgane nicht nachahmen, beim Hören, die haben Probleme mit dem Nachahmen überhaupt. Und es ist sogar, kommt manchmal vor, wo Operationen geschehen an den Sprachorganen, dort kommen Probleme mit Bewegung, Gleichgewicht, Also eigentlich mit der Autoperzeption. Das ist etwas ganz Grundsätzliches. Ich weiß nicht, ob ich, habe ich das letzte Mal euch erzählt, japanische Begräbnis? Ja, also buddhistisch. Da wird der Leichnam wird kremiert, aber nicht so wie bei uns, sondern ganz sanft, so dass der ganze Skelett bleibt unangetastet, ganz. Und das bekommt die Familie, und zwar, die haben dazu zwei Urnen, eine große Urne und eine kleine. Und in die kleine kommt nur dieser Knochen aus dem Larynx, also aus der Kehle. Das ist das Einzige, was in die kleine Urne kommt. Alle anderen Knochen kommen in die große Urne. Das wird ganz besonders heilig gehalten und hat auch einen Namen, dieser kleine Knochen. Er heißt Buddha im Hals. Buddha im Hals. Also da ist noch etwas ganz, ein Wissen über diese Einzigartigkeit der menschlichen Kehle, die auch bei dem sogenannten normalen Erwachsenen so arbeitet, dass wir nicht wissen, was die Sprachorgane machen. Also wo der Bewegungssinn, der Eigenbewegungssinn schweigt, wir betätigen das von außen, nicht von innen. Ich meine, was wir von innen betätigen, da wissen wir, was wir machen. Was von außen betätigt wird, da wissen wir nicht, was wir machen. Das wird auch das Thema jetzt in Basel sein, zumindest ein Thema der ganzen Sache. Wie bewegt sich der Mensch? Was für Bewegungsarten haben wir? Das ist nur nebenbei jetzt gesagt, die ganze Geschichte. Also jetzt wir nehmen die Hörbarkeit weg aus der Welt, aus diesen Gründen, weil wir da zu der hörbaren Welt ganz anders stehen. Und was jetzt bleibt, also man könnte sagen, die sichtbare Welt und noch einiges, was dazu gehört, das besteht, so wie sie erscheint in dem menschlichen Bewusstsein, aus mehreren Schichten. Wenn ich Schichten sage, dann muss man immer eine Kontinuität vorstellen, so, also Zwiebel. Ja. Man kann willkürlich muss man da Schichten definieren, damit man darüber sprechen kann. Die unterste Schicht ist, was wir nennen, die Zeichen. Und diese Zeichen sind da für das Denken. Das mit den Zeichen der Natur eigentlich nicht viel anfangen kann. Man kann diese Zeichen heute nicht mehr lesen. Aber man kann aus den Zeichen und bei den Zeichen bleibend eine Naturwissenschaft aufbauen, die so ähnlich ist, wie wenn wir ein Buch analysieren, ab das Gewicht wegen und die Verbrennungswerte noch dazu messen und so weiter. Wir können vieles machen. Können auch, nicht zu vergessen, aus Büchern Sitze bauen, Betten bauen. Man kann die Bücher für Wärmeisolierung sehr gut verwenden. Sie isolieren sehr gut. Ja. Also man kann sozusagen die Natur ungeheuer gut verwenden, praktisch, ohne sie zu lesen. Die Bücher brauchen, die wir verwenden, damit wir drauf sitzen oder als wenn als Wärmeisolierung, Kälteisolierung, die braucht man nicht lesen. Kann man anwenden, ohne zu lesen. Ja, sogar besser, ohne zu lesen.
Die Mäuse verstehen das.
Ja. Also, es gibt eine ganze Analogie, wie die Naturwissenschaft vorgeht. Also, das ist die unterste Schicht. Und dann gibt es eine Reihe von Schichten, Übergänge zwischen dem, was wir nennen wortloses Denken, das schon beginnt, die Natur zu lesen. Dann gibt es Bilderdenken, bildhaftes Denken. Das ist eigentlich immer, was wir intuitives Denken nennen. Dann gibt es erkennendes Fühlen und dann ergibt es einen erkennenden Willen, wo wir gerade das vernehmen, was jetzt nach Nishida die Natur als Fühlen und Wollen ausstrahlt. Wobei ich sagen muss, also diese, wenn wir sagen, Denken, Fühlen, Wollen, nicht nur, dass es hier Übergänge gibt, die wir nicht definieren können, also einen Übergang zwischen Fühlen und Denken. Aus dieser Schicht kommen eine gewisse Poesie, nämlich wo das Denken und Fühlen, ja, man könnte sagen, geheiratet haben. Ja, das ist zum Beispiel größtenteils Rilke und Hölderlin ziemlich vollständig. Das, wo also eine Poetik kommt, die sich mit der Welt befasst, mit jeglichem Weltphänomen befasst, und die kommt aus diesem Übergang von wortlosem Denken oder Bilddenken und Fühlen. Und ebenso gibt es weitere Übergänge zwischen Fühlen und Wollen. Und ein Aspekt dieser Realität ist der künstlerische Aspekt. Und bei den bildenden Künsten, ja, wo ist
Hat sich hingelegt.
Also bei den bildenden Künsten, die kommen aus der sinneswahrnehmbaren Welt, aber aus der Schicht, wo ungefähr zwischen Fühlen und Wollen etwas ist, die Bildhauerei, die kommt mehr nahe zum Wollen, und die Malerei ursprünglich, das ändert sich dann völlig in der neuen Zeit, war ursprünglich mehr aus dem Bilddenken und Fühlen, da zwischen diesen Schichten. Das kommt aus dieser Welt. Die hörbaren Künste, die kommen nicht aus der Sinneswahrnehmung. Das habe ich schon erwähnt, aus der Sinneswahrnehmung. Was hörbar ist an Menschen, das kommt nicht als Kunst, ja? Also Dichtung und das kommt nicht aus dieser, das kommt aus, man könnte sagen, aus der geistigen Welt, wo ähnliche Schichten, ähnliche Qualitäten zu finden sind, das meinte ich mit Hölderlin und Rilke, also wo das Denken jetzt, das schon wortlose Denken sich mit dem Fühlen berührt. Dort ist die Quelle dieser Dichter. Es gibt andere Dichter, die man könnte sie irgendwo lokalisieren.
Das hat Rilke auch gemacht in einem Gedicht, wiederum in einem Gedicht.
Was hat er gemacht?
Die anderen Dichter lokalisiert.
Ach so.
Im Vergleich zu Hölderlin.
Ja.
Wie sie doch alle wohnen häuslich und lang bleiben im schmalen Vergleich. Du aber ziehst wieder Mond.
Ja, also.
Ja, dieses Du aber ziehst wieder Mond. Und unten hell und verdunkelt deine nächtliche Sicht, die heilig erschrockene Landschaft. Also er hat das so geschrieben, er zieht drüber und die anderen.
Ja, nein. Er hat seine Verwandtschaft sehr gut gefühlt.
Ja.
Also mit Hölderlin und ganz besonders die Gedichte, die nicht reimen bei Rilke. Der Reim, wir müssten einmal über den Reim sowieso sprechen, woher das kommt und was das eigentlich ist und wie man damit auch Missbrauch treiben kann und auch fleißig macht. Ja. Mit dem Reim. Das ist aber eine andere Sache. Jedenfalls ist die, was ich jetzt sage, das ist das, diese, das eine, nämlich die bildenden Künste, man könnte sagen, die gehen von unten nach oben. Also die beginnen bei der Sinneswahrnehmung. Sagen wir sehen. Bei der Bildhauerei auch vom Sehen und noch etwas. Wir wollen es nicht definieren. Es ist nicht der Tastsinn einfach, sondern es ist etwas noch zum Sehen dazu gekommenes, woher das kommt. Die hörbaren Künste kommen von oben nach unten. Sie sind nicht in der Sinneswelt verankert, sozusagen. Und wenn, da kann man jetzt große Ausflüge machen, wir werden das vielleicht das nächste Mal machen, große Ausflüge in die moderne Kunst, sogenannte moderne Kunst, wo es eigentlich in der bildenden Kunst nur mit den Qualitäten, mit den Sinnesqualitäten gearbeitet wird, nicht aber mit den sinneswahrnehmbaren Themen. Also wo die Farbe sich verselbstständigt oder die Form sich verselbstständigt, bei der Bildhauerei, die dreidimensionale Form. Diese Formen haben keinen Bezug mehr und auch diese Bilder haben keinen Bezug mehr zu dem, was sichtbar ist. Also was wir so herum sehen, sondern sie gehen auf die Qualitäten, auf die Sinnesqualitäten zurück, die auch natürlich aus der Sinneswelt, also aus der sinneswahrnehmbaren Welt kommen, aber sie sind verselbstständigt. In der sinneswahrnehmbaren Welt gibt es keine Farbe ohne etwas, auf eine Farbe auf der Oberfläche oder in der Durchsichtigkeit, also eine Flüssigkeit, die blau ist, durchsichtig blau ist. Ja, also immer, nie allein kommen die Sinnesqualitäten. Auch diejenigen, die in der modernen Bildhauerei vorkommen, die Flächenarten und die Formen, die dreidimensionalen Formen, die sieht man nicht in der Natur. Die sind nicht vorzufinden, die sind herausgehoben aus dem, was man in der Natur als in Formen erfährt. Das ist eine ganz andere Sache in den hörbaren Künsten. Da geht die Sache parallel, aber anders, weil da gibt es von Anfang an Systeme oder gab es Systeme. War weit nicht das uns geläufige diatonische System. Das war weitgehend nicht das Erste und das Grundsätzlichste. Das ist eine riesengroße,
Roland.
Roland, ja. Der hat das ungeheuer gut erfasst. Also das ist ein ganz großer Verdienst, was er gemacht hat. Er hat, wie er gezeigt hat, dass sozusagen große epochenweise sich die Musik immer in andere Systeme begibt. Das ist ganz großartig. Heute sind, ich könnte sagen, alle Systeme aufgelöst in der Musik. Und das tut manchen sehr weh. Mir ist das eine ganz große Freude, dass es so ist, weil es dem individuellen Menschen entspricht, nicht in einem System zu leben und nicht nach einem System zu denken, zu fühlen und Kunst zu machen. In allen Künsten ist diese Tendenz da. Auch mit allem Missbrauch ist diese Tendenz da. Mit Missbrauch meine ich, dass sehr vieles einfach als Blabla, épaté le bourgeois, dieser Parole erscheint ja nur nicht so, wie es gewohnt ist. Und teils verwechselt man die Intuition mit der Assoziation, was auch immer vorkommt. Das sind die Begleitphänomene, die Künste, die in Systemen gearbeitet haben, die waren auch dem Missbrauch ausgesetzt. Nämlich, dass man in der Musik zum Beispiel, in dem diatonischen System findbare Zwänge benutzt hat. Ohne dem, was außerhalb dieser Zwänge möglich ist oder war, weil das war eigentlich das Wesen der Sache. Ja, man könnte auch so formulieren, wie man diese Zwänge vermeiden wollte, versuchte zu vermeiden. Letztlich musste man sich ergeben an den Zwängen, aber inzwischen war das, was das Wesen der Sache war. Und je größer ein Komponist war, desto mehr konnte er die Zwänge sozusagen ausspielen oder nicht ausspielen, sondern also vermeiden oder verwenden für seine eigene Sachen, seine eigene musikalische Ideen. Das ist jetzt unsere Zukunft, unser zukünftiges Programm, in diese Sache reinzuleuchten. Woher nimmt die bildende Kunst, was für eine Weltstruktur wird da angerührt? Wenn Sie sich erinnern, was ich vorgelesen habe von dieser Mishitani, ja, Urkunst, dass wenn man sich hingibt der Wirklichkeit, dann erscheint sie als Kunst, als eine spontane Kunst, nicht von Menschen gemacht, aber der Mensch kann daran teilhaben. Es wird auch ein Teil des Menschen. Das ist, wo man hineinleuchtet in diese Schichten, und da findet man das, was wir hier als Kunst nehmen. Es ist wie in, den, in der Vergangenheit haben wir sehr darüber gearbeitet, was unterscheidet erkennendes Fühlen vom künstlerischen Fühlen. Erkennendes Fühlen führt zu Erkenntnissen, wenn auch im Hinblick auf die Natur keineswegs denkbare Erkenntnisse, also dass man das irgendwie durch Denken erfahren kann. Davon ist keine Rede, sondern doch zu erkennen, man würde sagen geistige Erkenntnisse, Sinn. Und hier muss ich noch meine 6 Minuten für etwas verwenden. Und das ist Folgendes. Am Anfang habe ich darüber gesprochen, dass diese neuartigen Kinder sehr anfällig sind, wenn sie an Erkrankungen anfällig sind, wenn sie den harten Willen verwenden oder verwenden müssen. Das kann man nur vermeiden, wenn man ihnen durch 2 Sachen. Einmal, wenn man ihnen den sanften Willen beibringt, und das kann man bei Kindern nur, dass man das vorlegt. Und es gibt keinen Unterricht, keinen anderen Unterricht im Hinblick auf Kleinkinder, im Hinblick auf den sanften Willen. Nur wenn das die Umgebung vorlegt, dann wird das nachgeahmt. Aber es kann nicht, wenn das Leben weiter so geht, da kann man im Leben nicht mit dem sanften Willen auskommen. Denn jegliche, denn was im Leben nützlich ist, durch Nützlichkeit beherrscht ist, das hat keinen Sinn. Das ist nicht kommunikativ, das hat keine Bedeutung, nämlich Bedeutung ist immer kommunikativ. Und deswegen muss man dort größtenteils den harten Willen anwenden. Und das für diese Kinder eigentlich nur dann eine Lösung wäre, wenn der Mensch sein Leben, also der erwachsene Mensch, sein Leben so einrichten würde, dass da alle Tätigkeit Sinn hat, wie das einmal ohne Selbstbewusstsein in archaischen Zeiten eben war. Da war kein Stress noch im Leben, da war auch nicht der harte Wille, da waren die Arbeiten, waren mit dem sanften Willen gemacht, weil sie sinnvoll, das heißt kommunikativ waren, Rituale waren und nicht aus Nützlichkeit geschehen sind. Und das ist eigentlich diese Utopie. Diese Utopie, die die für diese Kinder die einzige Lebensmöglichkeit ist und damit auch für die Menschheit die einzige Lebensmöglichkeit ist, dass ein sinnvolles Leben, und mit Sinn meine ich jetzt nicht Nützlichkeit, sondern Sinn, so wie eine Musik Sinn hat oder etwas sagt, dass ein wieder einmal ein sagendes Leben entsteht, wo das, was wir tun, etwas sagt, kommunikativ ist, ob das jetzt religiös gemeint ist oder wie auch immer, das ist egal. Einst war das so gemeint, dass das Alltagsritual, weil der ganze Alltag war ritualisiert, nicht von außen, sondern von innen war Ritual, das war nicht nur kommunikativ zwischen den Menschen, sondern es war hauptsächlich wie ein Ritual immer kommunikativ zur Wirklichkeit, zur Wirklichkeit, zu den, was haben wir eben gesprochen, für die Nymphen. Für die Nymphen und alle möglichen Naturgeistern. Also doch, kann man sagen, zur Wirklichkeit. Es gibt keine andere Lösung dieser Frage. Nicht für die Kinder und nicht für uns. Entweder das ist ihr Impuls. Das ist, also wenn man das ganz betrachtet, dann das ist der Impuls, den sie bringen, wieder einmal ein sinnvolles Leben. Wenn das nicht geschieht, gehen sie zugrunde, erkranken sie, und das sehe ich Tag für Tag. Dass sie an der Unvermeidlichkeit des harten Willens, dass sie das anwenden müssen, daran erkranken. Deshalb sehe ich haargenau, dass der Ausweg wäre das. Es mag eine Utopie sein, aber muss nicht weit gehen, wenn man Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt hat, ja, jetzt wird der Mensch auf dem Mond landen, dann war das auch eine Utopie. Ja, war absolut unwahrscheinlich und vieles war unwahrscheinlich. Und in einer Richtung ging das alles, aber warum soll das nur in einer Richtung möglich sein? Das sehe ich überhaupt nicht. Putzfrau, das ist eine Geschichte. Muso Kokushi, das ist ein japanischer Zen-Meister im 18. Jahrhundert, der hat diese Geschichte geschrieben. Die Geschichte lautet so: Es ist ein Haus, darin wohnt eine Frau, und von Zeit zu Zeit ruft sie die Putzfrau laut. Und man weiß nicht, was sie will, weil die Putzfrau erscheint nie, und es ist der Verdacht, dass die Putzfrau gar nicht existiert. Trotzdem ruft sie von Zeit zu Zeit die Putzfrau und sagt und auch, was sie tun soll. Was ist denn das? Ja, die Lösung ist folgende: Diese Frau hat einen Liebhaber und sie will ihn nicht rufen, sie will ihn nicht Zeichen geben, dass sie zu Hause ist, weil sie befürchtet den Tratsch oder wie sagt man, Klatsch, der Nachbarn. Also anstatt ihn hinzurufen, ich bin zu Hause, komm, ruft sie die Putzfrau, die gar nicht existiert. Ja? Und das dient nur dazu, dass der Liebhaber weiß, die Frau ist zu Hause und sie ruft mich. Und was sie der Putzfrau sagt, das ist völlig egal. Warum ich das erzähle? Sehr einfach. Was wir hier alles sprechen, ja, alles, was wir hier tun, das ist, wir rufen die Putzfrau. Ja. Das Wesen der Sache ist nicht das, sondern das ist nur, damit sozusagen unser Selbst weiß, dass wir die Putzfrau rufen, dann wir sind zu Hause. Das ist die ganze Sache. Also die Inhalte, was wir einander so zurufen und was ich erzähle, so über die Struktur der Welt oder was Sie erzählen, was Sie in der Meditation erlebt haben, rufe der zur Putzfrau. Das Wesen der Sache liegt anderswo. Der Liebhaber ist angesprochen dadurch, dass wir so herumreden. Das sind Zeichen für den Liebhaber, nichts anderes.
Ja. Ungefähr sieben.
Was sieben?
Sieben Etüden.
Sieben Etüden.
Die Nummer 1 aus Opus 10, 6, 9 und dann kommen sie auf Opus 25.
Die erste.
Erste, zweite und 11 und 9. Und dann noch die letzte aus dem Opus 10. Thank you.
Thank you.
Zusammen zu sein, auch Georg.
Schließe ich mich an.